SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch einen schönen guten Morgen. Planen kann man kaum etwas im Moment in diesen Corona-Zeiten, schon gar nicht das Verreisen. Was aber tun, wenn der Chef verlangt, dass man sich bei allen Urlaubstagen auch ganz genau festlegt? Sie bekommen Tipps von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht in 5 Minuten bei uns. Und jetzt kommen wir zu einem, den wir fast vergessen hatten, weil er endlich weg war.
Hello CPAC, do you miss me yet? Do you miss me yet?
Unverkennbar der frühere US-Präsident Donald Trump. Nun, hier in Deutschland haben ihn die meisten sicherlich nicht vermisst, aber sie haben den kurzen Jubel gerade eben gehört auf dem CPAC-Treffen. Das ist eine Gruppierung von besonders konservativen Republikanern. Da hatte Trump natürlich ein Heimspiel. Jule Keppel hat sich die Rede des früheren US-Präsidenten dort gestern Abend angehört.
Sein Comeback begann mit einer klaren Ansage zur Zukunft der Republikanischen Partei.
We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party.
Wir haben die Republikanische Partei. Sie wird sich vereinigen und stärker sein als je zuvor. Ich werde keine neue Partei gründen, sagte Trump und nannte die Gerüchte Fake News. Die Spekulationen waren entstanden, nachdem einige hochrangige Parteimitglieder ihn im zweiten Amtsenthebungsverfahren schuldig gesprochen hatten. Auf der Bühne zählte er sie namentlich auf und sie wurden ausgebuht. Der Ex-Präsident sagte, die Republikanische Partei verändere sich und nannte sie eine Partei der Liebe. In seiner gut anderthalbstündigen Rede nahm er sich viel Zeit, um die Biden-Regierung zu kritisieren. Er verurteilte die Corona-, Energie- und Grenzpolitik. Präsident Bidens Entscheidungen seien ein Desaster. Eure Familien können immer noch nicht in lokalen Restaurants essen gehen.
Aber Joe Biden ist bringing in thousands upon thousands of refugees from all over the world.
Aber Biden hole tausende Flüchtlinge aus der ganzen Welt ins Land.
Und damit ins Inland und zur Corona-Pandemie. Nur eine Impfung bietet Schutz vor dem Virus. Und da ist es doch wirklich erstaunlich, dass sich der Wirkstoff von AstraZeneca zum Ladenhüter entwickelt. Etwa 1 Million Dosen lagen zuletzt ungenutzt in den Kühlschränken. Deshalb hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU vorgeschlagen, beim Impfstoff von AstraZeneca die Priorisierung aufzuheben.
Was übrig bleibt, sollte man jetzt einfach freigeben und dann möglich machen, dass derjenige, der geimpft werden will, sich auch impfen lassen kann. Dann erhöhen wir den Schutz und erhöhen den Schutz auch schneller, als wenn wir ewig drauf warten.
Unterstützung für diesen Vorschlag bekam Söder von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, und auch von Winfried Kretschmann, dem grünen Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg. Doch wie eigentlich immer bei uns in der Bundesrepublik sehen einige Ministerpräsidenten das auch ganz anders. Vera Wolfskämpf.
CDU-Chef Armin Laschet hielt es für den falschen Weg, die Impfreihenfolge aufzuheben. Zunächst seien die Verwundbaren dran, etwa chronisch Kranke. Es brauche aber mehr Tempo, um die Dosen von AstraZeneca zu verimpfen. Das sei möglich, weil nun auch Beschäftigte der Polizei von Grundschulen und Kindertagesstätten geimpft würden, kündigte Ministerpräsident Laschet für Nordrhein-Westfalen an. Nicht überall ist Impfstoff übrig, wie etwa aus Thüringen zu hören ist. Auch in Rheinland-Pfalz liege kein Impfstoff herum, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Sie würde sich jedoch darüber freuen, wenn die Ständige Impfkommission, wie angekündigt, ihre Empfehlungen anpasst, sodass auch über 65-Jährige mit AstraZeneca geimpft werden können.
Dabei sein ist alles. Ich weiß, das ist ein ziemlich abgedroschener Satz, aber vielleicht sieht es die 12-jährige Helena Zengel ja so. Bei der Golden Globe-Verleihung ging sie leer aus, aber immerhin war Helena Zengel ja nominiert als beste Nebendarstellerin für den Western Neues aus der Welt. Den Preis holte sich dann schließlich Jodie Foster für ihre Nebenrolle in dem Polit-Thriller The Mauritanian. Wer bald den 78. Golden Globes abgeräumt hat, dazu Katharina Wilhelm.
Großer Gewinner des Abends war die TV-Serie The Crown über das britische Königshaus, die 4 Preise gewann, unter anderem als beste Dramaserie. Als bester Film wurde Nomadland ausgezeichnet. Auch die Regisseurin des Films, Chloe Zhao, wurde für die beste Regie ausgezeichnet, als erst 2. Frau in der Geschichte der Golden Globes überhaupt. Der Film handelt von einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes ihr konventionelles Leben aufgibt und in einem Van auf Reise quer durch die USA geht. Als bester Schauspieler in einem Drama wurde der verstorbene Chadwick Boseman für Ma Rainey's Black Bottom ausgezeichnet. Seine Frau nahm den Preis entgegen. Einen Golden Globe als beste Schauspielerin in einem Drama erhielt Andra Day für The United States vs. Billie Holiday. Im Vorfeld hatte es viel Kritik an den Organisatoren der Golden Globes, der Hollywood-Auslandspresse, gegeben. Unter anderem wurde dem Gremium von fast 90 Journalisten vorgeworfen, dass sie seit 20 Jahren kein einziges schwarzes Mitglied aufgenommen haben. Viele Prominente hatten die Auslandspresse daraufhin öffentlich kritisiert. Die Organisatoren gelobten noch auf der Bühne Besserung. Man wolle das Thema künftig aktiv angehen, hieß es.
Und zum Sport, Fußball-Bundesliga. Das Abendspiel gewann der SC Freiburg bei Bayer 04 Leverkusen mit 2:1. Logisch, dass Trainer Christian Streich ganz entspannt war nach diesem Erfolg und in seiner Analyse eher zu erklären versuchte, warum Leverkusen denn nicht punkten konnte.
Und natürlich muss man auch immer sehen, wenn du dann immer englische Wochen hast, und dann kannst du nicht immer bei 100% sein vor der Fitness. Und das hat uns in die Karten gespielt, und natürlich die zwei Tore, die wir dann in der Phase machen. Weil viel mehr haben wir natürlich nicht aufs Tor geschossen gehabt, wenn man ehrlich ist.
Durch diesen Sieg am 23. Spieltag verbessert sich der SC Freiburg auf Platz 8 in der Tabelle der Fußball-Bundesliga.
SWR aktuell, das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Mit viel Sonnenschein in Baden-Württemberg entstehen im Laufe des Tages über den Höhen auch mal ein paar lockere Wolken. Die Höchsttemperaturen 9 Grad auf der Ostalb und in der Hohen Eifel bis 14 Grad am Rhein.
SWR aktuell Service.
Für fast alle von uns sind im vergangenen Jahr Reisepläne geplatzt. Und immer noch ist es wegen der Corona-Pandemie extrem schwierig, einen Urlaub zu planen. Am liebsten wäre es da wohl vielen Arbeitnehmern, den Urlaub einfach zu bunkern, so lange, bis dann wirklich wieder feststeht, dass man ohne Risiko reisen kann. Aber geht das auch? Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Martin Lüderitz. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Edelshaw Godda. Herr Lüderitz, wie lange kann ich denn meine Urlaubstage maximal schieben?
Im Grunde muss jeder in 2021 seinen Jahresurlaub im Laufe des Kalenderjahres nehmen, also bis 31. Dezember diesen Jahres, und kann nicht frei entscheiden, dass er den Urlaub von sich aus ins Folgejahr schiebt. Denn Urlaub verfällt am Ende des Jahres und wird nur dann übertragen, wenn der Arbeitnehmer den Urlaub aus persönlichen Gründen, zum Beispiel weil er sehr lange krank war, oder eher aus betrieblichen Gründen ihn nicht nehmen konnte. Also Beispiel, wir arbeiten in einem Unternehmen, in dem sehr, sehr viel zu tun ist, und Ihr Arbeitgeber Ihnen sagt, Sie können jetzt keinen Urlaub nehmen, wir haben alle Hände voll zu tun in diesen Zeiten, dann wird der Urlaub übertragen, und zwar maximal bis 31. März 2022. Was man aber machen kann, man kann natürlich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren, dass der Urlaub nicht am 31. Dezember 2021 verfällt, sondern erst Ende März oder Ende Mai zum Beispiel im nächsten Jahr. Darauf muss der Arbeitgeber sich nicht einlassen. Für manche Firmen ist das aber eine gute Idee.
Sie haben gerade schon gesagt, es kann natürlich passieren, dass wegen viel Arbeit vielleicht die Arbeitnehmer es gar nicht geschafft haben, ihre Urlaubstage zu nehmen. Und dann haben sich Resturlaubstage angehäuft. Kann man sich dann diese Tage auch auszahlen lassen, bevor sie verfallen?
Im Grunde gilt, Urlaub kann im laufenden Arbeitsverhältnis nicht ausbezahlt werden. Aber hier muss man unterscheiden. Diese Regel gilt nur für den gesetzlichen Mindesturlaub, der bei Vollzeitarbeit 5 Tage die Woche 20 Tage beträgt. Wenn man per Arbeitsvertrag mehr Urlaubstage hat, können, je nachdem wie der Arbeitsvertrag aussieht, diese mehr Urlaubstage, zum Beispiel 10, die könnte man ausbezahlen. Wenn solche Tage also noch da sind, die könnte man ausbezahlen, andere grundsätzlich nicht.
Manche Arbeitgeber verlangen ja nun, den Urlaub sehr frühzeitig zu planen, womöglich für das ganze Jahr. Muss man sich eigentlich darauf einlassen, gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie, wo man ja noch gar nicht so sicher ist, ob man überhaupt Ferien machen kann oder nicht?
Ach, natürlich ist das für viele Arbeitnehmer ein Thema. Sie sagen, warum soll ich Urlaub nehmen? Ich kann eh nicht verreisen. Das ist aber letztlich natürlich etwas, was so ist, wie es ist in diesen Zeiten. Wenn es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung gibt, die so einen Urlaubsplan vorsieht, müssen Sie sich als Arbeitnehmer tatsächlich daran halten. Wenn es so eine Betriebsvereinbarung nicht gibt, ist es womöglich trotzdem eine gute Idee, das zu tun. Denn, und das wissen viele Arbeitnehmer nicht, wenn ein Arbeitgeber entscheidet, gewähre ich den Urlaub oder gewähre ich ihn nicht, muss er gucken, gibt es bereits andere Urlaubsanträge und welchen von denen nehme ich denn dann? Den einen oder den anderen? Und das entscheidet der Arbeitgeber nicht frei, sondern nach sozialen Kriterien. Insbesondere zum Beispiel, das kennen wieder viele, wenn schulpflichtige Kinder vorhanden sind, dann würde ein Arbeitgeber vernünftigerweise natürlich in den Schulferien, in den Sommerferien mit Arbeitnehmern mit schulpflichtigen Kindern bevorzugen. Insofern kann das sogar eine gute Idee für Arbeitnehmer sein, damit zu machen.
Vielen Dank, Martin Lüderitz, Fachanwalt für Arbeitsrecht.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Endlich ist Schluss mit Fokuhila. Den Jüngeren, die das modisch böse Jahrzehnt der 80er nicht mitbekommen haben, sei gesagt, dieses Kürzel steht für einen ganz besonders hässlichen Haarschnitt von damals, nämlich vorne kurz, hinten lang. Nun, heute kommt die Matte ab, denn die Friseursalons, die dürfen bundesweit wieder öffnen.
Hauptsache Hauptstadt.
Auch Kilian Pfeffer, unser Korrespondent in Berlin, fiebert einem Haarschnitt entgegen und hat dieses Ereignis genutzt, um sich mal ein paar generelle Gedanken über Friseure zu machen.
Es gibt da diesen Werbesatz, dem ich früher immer etwas ratlos gegenüberstand. Was Friseure können, können nur Friseure. Hä? Ja, was können sie denn? Ja, sich haarsträubende Namen für ihre Läden ausdenken. Vorher, nachher. Pony und Klein. Welcome. Oder, jetzt mal ganz um die Ecke gekämmt, Phoenix. Aber sonst? Nun, nach dem Lockdown bin ich einer Antwort deutlich näher gekommen. Wenn man beim Blick in den Spiegel denkt, so lange Haare hatte ich zuletzt mit 16 und ich habe keine Ahnung, warum ich es damals gut fand. Wenn das Grau-N am Ansatz auf dem Kopf hervorbricht. Wenn man ernsthaft in Erwägung zieht, sich mit Hilfe von kunstvoll aufgestellten Spiegeln und einer Maschine selbst die Haare zu schneiden. Dann ergibt dieser Satz, was Friseure können und so weiter, plötzlich Sinn. Dann verspürt man plötzlich auch diese Vorfreude, dass die Friseure wieder aufmachen dürfen. Wer allerdings heute erst nach einem Termin fragt, zahlt entweder sehr viel Geld oder ist erst im Juni dran. Alle anderen, die sich frühzeitig gekümmert haben, die singen sicherlich leise Halleluja vor sich hin.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Kilian Pfeffer. Der heutige 1. März bringt noch ein paar weitere Corona-Lockerungen mit sich. In Baden-Württemberg dürfen Gartencenter und Blumenläden wieder öffnen, in Rheinland-Pfalz auch Baumärkte. Stefan Jetter betreibt eine Familiengärtnerei mit 12 Beschäftigten in Balingen im Zollernalbkreis und ist erleichtert.
Das kommt genau zur richtigen Zeit. Bei uns geht es jetzt los mit der Frühjahrssaison. Ganz wichtig auch für die produzierenden Gärtner einfach, die haben die Gewächshäuser voll. Die Blumen, die müssen jetzt raus, die müssen verkauft werden. Und von daher sind wir jetzt, sage ich mal, mit einem blauen Auge noch davon gekommen, dass wir einfach jetzt mit Verkaufen starten können.
Die wirtschaftlichen Sorgen sind groß, deshalb wurde gehandelt. Vielleicht ja auch ein bisschen, weil in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in knapp 2 Wochen Landtagswahlen stattfinden. Und die Politik eben auch mitbekommt, dass in der Bevölkerung eine ziemlich große Corona-Müdigkeit zu spüren ist. Welche Akzente die Spitzenkandidaten auch beim Thema Corona in Baden-Württemberg setzen, das können Sie heute Abend selbst erfahren im SWR-Fernsehen beim Duell zwischen Amtsinhaber Winfried Kretschmann von den Grünen und seiner Herausforderin, der CDU-Politikerin Susanne Eisenmann. Los geht's um 20.15 Uhr, eine Stunde lang. Im Anschluss folgt dann die Analyse und wir übertragen auch live hier im Radio in SWR aktuell. Wer ab heute ein neues Elektrogerät kauft, muss sich mit einer neuen Energieklassifizierung vertraut machen. Im Grunde bleibt es bei den vertrauten bunten Streifen von grün bis rot. Die Energieklassen, die werden aber neu geregelt, und zwar EU-weit, erklärt SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen.
Das neue Energielabel sieht fast genauso aus wie das bisherige, aber die Bewertungen dahinter, die sind schon auch neu. Viele Geräte aus der alten Skala A+ oder A++, die landen nur noch in der Klasse B, C oder D. Aber nicht, weil sie jetzt schlechter geworden sind. Man hat einfach die Klasse A erstmal ganz bewusst freigelassen, damit für die nächsten Jahre genügend Luft nach oben ist, wenn neue Geräte noch sparsamer werden. Wer also ab März einen Kühlschrank kaufen will, wird erstmal keinen der Energieklasse A mehr finden. Und man hat auch neue Mess- und Berechnungsverfahren. Auf dem Label der Waschmaschine steht jetzt nicht mehr so ein theoretischer Jahresenergieverbrauch, sondern da sehe ich ganz praktisch, wie viel Strom verbraucht sie im Schnitt bei 100 Mal Waschen. Waschen im Ökosparprogramm, das ist die Basis.
Alice Thiel-Sonnen aus der SWR Umweltredaktion.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.